Jesus geht es auch heute Morgen hier in dieser Stunde. Und ich möchte uns zunächst einmal grüßen mit der Wochenlosung für diese Woche. Die steht in Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Mit dieser wunderbaren Zusage wünsche ich allen gottesreichen Segen auch heute Morgen. Ich möchte einmal still werden. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du das Unedle, das Geknickte, das Zerstörte nicht auslöschen willst, sondern dass du es herrichten willst, dass du es aufrichten willst, dass du ihm Gnade schenken willst. Und Herr, dafür sind wir auch heute Morgen da, um zu hören, was du uns so ganz persönlich sagen willst, wo du uns vielleicht aufrichten, ermahnen willst, wo du uns trösten und stärken möchtest. Und Herr, dazu brauche ich unbedingt deine Hilfe durch deinen guten und heiligen Geist. Rede du und lass uns hören. Wir wollen dich loben und preisen, dass du gegenwärtig bist nach deiner Verheißung und dir die Ehre geben. Amen. Als ich das letzte Mal hier Dienst hatte, da hat der Rainer die Einleitung gemacht. Und er hat zwei Verse genommen aus dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Diese Verse haben mich beschäftigt, die haben mich auch nicht losgelassen. Und als ich mich damit näher beschäftigt habe, habe ich gesehen, trau Gott, in deinem Leben ist noch viel Luft nach oben. Das hat mich sehr wohl angesprochen. Und ich habe wirklich gemerkt, das ist eigentlich ein Lebensprogramm für uns in der Nachfolge Jesu. Und deswegen möchte ich heute Morgen etwas zu diesem Thema sagen. Ist nicht so ganz einfach, ist vielleicht ein bisschen Schwarzbrot, aber ich denke, auch das ist notwendig. Da ist in Römer 12, 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Soweit zunächst einmal Gottes Wort. Wenn wir die Briefe des Apostel Paulus einfach sehen und lesen, dann merken wir, dass fast alle seine Briefe zwei Teile haben. Der erste Teil ist immer so die Lehre oder soll ich sagen der Zuspruch an uns ganz persönlich, die Aufforderung. Und der zweite Teil ist meistens immer die Ermahnung oder auch der Anspruch, den Gott an uns ganz persönlich stellt. Das müssen wir immer so sehen. Und wenn wir den Römerbrief selbst insgesamt sehen, dann haben wir in den ersten 8 Kapiteln eigentlich die reine Lehre. Dazu ein Beispiel im Anschluss von 3 Kapiteln, nämlich 9 bis 11, eben das mahnende Beispiel am Volk Israel wird uns da gezeigt. Auch das gehört noch zur Lehre. Aber ab Kapitel 12 bis 16 haben wir das rechte Verhalten, was wir aus der Lehre eigentlich nehmen dürfen und nehmen sollen. Das müssen wir hier so sehen. Und es geht hier eigentlich los in diesem Abschnitt, ich ermahne euch nun Brüder oder liebe Brüder. Interessant, früher wurde die Gesellschaft, wenn 100 Frauen da waren und ein Mann da war, da wurde die Gesellschaft angeredet mit liebe Brüder. Heute würde hier stehen, liebe Versammlung oder liebe Geschwister oder in ähnliche Dinge. Aber hier wird deutlich gesagt, dass hier ein neues Kapitel beginnt. Und hier wird es ganz klar gesagt, durch die Erbarmungen, ich ermahne euch nun, oder durch die Ermahnung, durch die Erbarmungen Gottes. Jetzt muss ich natürlich fragen, was ist dann eigentlich ermahnen? Und wenn wir heute ermahnen hören, dann meinen wir immer so der ausgestreckte Zeigefinger. Da hast du was verkehrt gemacht, hier ist was falsch, hier ist was nicht richtig gelaufen oder wie auch immer das immer nennen will. Aber ermahnen in der Bibel ist etwas ganz anderes. Es ist verwandt mit auffordern, mit erinnern, mit Vernunft und mit erregt sein. Das bedeutet eigentlich auch ermahnen. Und im biblischen Sinne, muss man das einfach sehen, ist die Bandbreite jemand anflehen, jemand bitten in einer ganz bestimmten Situation, jemand auffordern, ihm zureden, gut zureden, kann man sagen, und vor allen Dingen trösten. Im Ermahnen ist immer das Wort Trost. Und das gleiche Wort, das hier gebraucht wird, wird auch für den Heiligen Geist von dem Herrn Jesus gebraucht, in Kapitel 14 bis 16 im Johannesevangelium. Er ist unser Tröster, unser Paraklet, er ist der, der uns ermahnt, der uns die Wegweisung schenkt, der uns leiten will und führen will. Und das ist in diesem Wort ermahnen eigentlich letztendlich beinhaltet und das muss man einfach so sehen. Ermahnen ist also ein helfendes, ein stärkendes, ein belebendes und ein tröstliches Tun. Und ich denke, das sollte in der Gemeinde eigentlich normal sein, selbstverständlich sein. Aber ist es leider nicht immer, das muss man auch sagen. Und damals war dieses Ermahnen ein Zuspruch an die Christen in Rom. Und heute ist dieses Ermahnen auch ein Zuspruch an dich und an mich ganz persönlich. Auch das dürfen wir sehen. Und ihr könnt mir glauben, ich habe gerade dieses Wort mir ganz persönlich zuallererst gesagt. Und ich habe manchmal, in manchen Stellen, wenn ich darüber nachgedenkt, wirklich sagen, hoppla, Traugott, ist das bei dir wirklich so? Hast du da nicht noch einen Lehrauftrag, Dinge zu lernen, um das besser, um das anders zu machen? Musst du dir nicht noch mehr zeigen lassen? Damals war es, wie gesagt, ein Zuspruch an die Christen. Und die Gemeinde soll ja eine Gemeinschaft sein des Trostes und des Zuspruchs an den anderen. Das gehört auch dazu. Und soll damit eigentlich auch ein Wegweiser sein an andere Menschen. Die sollen an uns und an unserem Verhalten sehen, was eigentlich Sache ist. Auch das ist wichtig. Auch in der Nachfolge Jesu brauchen wir immer wieder neu Zuspruch, Ermahnung und ganz aktuelle Weisungen. Ich auch. Ich bin davon nicht ausgenommen. Ich sage das ganz bewusst so. Warum? Weil wir unseren eigenen Willen und unser eigenes Ich haben. Dieser Wille und das Ich, das sind Zwillinge. Und diese Zwillinge, die können wunderbar schwimmen. Wisst ihr, wenn man ein Stück Kork nimmt, drückt es unter Wasser, da wird nur unter Wasser bleiben, solange man Druck darauf ausübt, solange die Hand da drüber ist. Sobald ich dir einen Weg tue, schießt es nach oben. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Sind da nicht auch Dinge, die immer so schnell nach oben kommen? Der Wille, das, was ich will, diese Dinge. Und hier sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit oder durch die Barmherzigkeiten Gottes. Auch das ist wieder ein Wort, was ich ein bisschen erklären möchte. Erbarmen oder Barmherzigkeit kommt von weich sein, kommt von einem zugeneigt sein. Das ist eben mit diesem Erbarmen letztendlich gedacht, das ist der Sitz des Mitgefühls, das ist eine Herzenstätigkeit auch dem anderen gegenüber. Das ist eigentlich mit Barmherzigkeit oder Erbarmen gemeint. Und Barmherzigkeit ist ein wunderschönes Wort. In dem Wort Barmherzigkeit steckt zunächst einmal das Wort Arm drin, kleingeschrieben. Es gibt ein schönes Lied, singen wir meistens Weihnachten. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Der Jesus ist wirklich arm geworden für uns, damit er uns zu Gottes Kindern machen kann. Arm kann man aber auch groß schreiben und dann ist arm die Seite der Stärke, der Kraft, der Majestät. Dessen, der die Führung hat, das gehört auch dazu. Wisst ihr, das zweite Wort, was in diesem Wort Barmherzigkeit drin ist, ist das Wort Herz. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, und jetzt kommt die Bedingung, die wir erfüllen müssen, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier schauen wir in das Herz Gottes hinein, der alles getan hat, um den sündigen Menschen zurückzuholen in die Ewigkeit. Etwas ganz Großes. Und das Dritte, was hier drin steht, oder das Vierte eigentlich, was hier drin steht in dem Wort Herz, ist er. Er hat alles, wirklich alles für uns gebracht. Gottes Barmherzigkeit ist Tat geworden in der Geburt, im Leben, im Leiden, im Sterben, in der Auferstehung, in der Himmelfahrt. Und diese Barmherzigkeit hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Er ist es, der wirklich alles für uns, für dich und für mich letztendlich auch getan hat. Und dann geht es eigenartigerweise, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges Opfer, wohlgefälliges Opfer. Und das ist auch interessant, das hat mich also auch bewogen, hier etwas zu sagen. Es geht nämlich nicht um unsere Herzen, hier geht es nicht um unsere Seelen, hier geht es nicht um unsere Gedanken, um unsere Empfindungen und Gesinnungen, die wir alle haben. Hier geht es letztendlich um unsere Leiber, um unser leibhaftiges Leben. Das müssen wir ganz klar und ganz deutlich hier einmal sagen. Und alles geschöpfliche Leben ist leibhaftiges Leben. Wenn wir eine Pflanze sehen, ein Samenkorn in die Erde legen, da kommt erst ein kleines Würzelchen nach unten, da kommt der Trieb nach oben. Wenn dieser Trieb zu sehen ist, der wirkt langsam immer größer, bis er eben zu dieser Pflanze wird, die er sein soll. Mit Blüten, mit Früchten, mit allem, was letztendlich dazugehört. Bei den Tieren ist es ebenfalls. Tiere, zumindest Säugetiere, werden im Regelfall ja gezeugt. Sie sind eine Zeit lang im Mutterschoß und wenn sie da die Reife erreicht haben, kommen sie auf dieser Welt. Und dann sehen wir in diesen Tieren einfach das Kindesalter, das Babyalter, das Kindesalter, das Jugendalter, bis sie wirklich voll ausgereift und volle Wachstum erreicht haben. Und genau das Gleiche passiert eigentlich auch bei den Menschen. Nur der Mensch ist mit dem Tier nicht zu vergleichen. Warum? Gott hat dem Menschen den lebendigen Odem eingegeben. Und damit hat Gott dem Menschen auch die Ewigkeit ins Herz gepflanzt. Jeder Mensch hat eine ewige Existenz, alle. Ob gläubig oder nicht gläubig, spielt gar keine Rolle, aber alle Menschen haben eine ewige Existenz. Und durch den ewigen Odem hat Gott uns seinen Geist gegeben und wir sind das einzige Lebewesen auf dieser Erde, die mit Gott kommunizieren können und Gott mit uns. Gott kann uns also Weisungen geben, zum Beispiel durch sein Wort, durch die Versammlung hier, durch vielerlei Dinge hat er die Möglichkeit, Kanäle uns zu beschenken, von oben herab. Und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, dürfen mit ihm reden, dürfen ihm alles sagen. Finde ich ganz, ganz toll. Das ist hier, also jeder Mensch hat ein leibhaftiges Leben. Und hier meint die Bibel den ganzen lebenden und handelnden Menschen in seiner Existenz. Das ist hier absolut gemeint. Die Bibel versichert uns, dass wir im Himmel nicht Hunderte oder Millionen von Seelen haben, sondern wir haben Millionen von Leiber, verklärten Leiber, in das Bild Jesu umgestaltet, die ihn loben und preisen. Wir werden also alle unsere Leiber wieder bekommen. Die Gläubigen werden sie bekommen bei der Entrückung, wenn der Jesus wiederkommt. Es gibt verschiedene Teile der Auferstehung, will ich jetzt nicht drüber reden, aber dann werden wir verwandelte Leiber haben, die passend gemacht sind für die Ewigkeit. Wir werden nicht als Seelen da oben sein, sondern mit wirklichem Leib. Wir werden Geist und Seele auch da oben letztendlich haben. Und deswegen sind die Leiber letztendlich auch so wichtig. Ist also nicht gleich, wie wir mit unserem Leib letztendlich umgehen. Warum? Weil unser Leib die Wohnstätte des Heiligen Geistes und die Wohnstätte Gottes ist. Und alle Gläubigen sind letztendlich Glieder an dem Leibe des Christus, der das ganze Weltall gesamthaft ausfüllt, so heißt es im Epheserbrief. Das müssen wir immer sehen, dass wir auch als Leiber eine ganz große Verantwortung haben. Und in 1. Korinther 6 steht, der Leib dem Herrn. Ist ganz wichtig, letztendlich zu sehen. Und dieses dem Herrn bedeutet, dass wir ein lebendiges Opfer ihm gegenüber sein sollen. Opfer bedeutet einfach Absterben, Leiden, Zerbruch. Und ein Opfer kostet uns immer etwas. Das ist nicht eine Kollekte, die ich mal soeben daneben gebe, sondern Opfer ist immer etwas, was an die Substanz geht. Und das sollte es eigentlich auch sein. Das lebendige Opfer ist das neue Leben, das sich aus dem Sterben des alten Menschen ergibt. Das neue Leben, das wir bekommen haben in der Hinwendung zu dem Herrn Jesus. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist etwas ganz, ganz Großes, das müssen wir ja einfach so sehen. Und aus diesem Sterben heraus entfaltet sich eigentlich das neue Leben. Ich will ein Beispiel noch sagen. Nehmen wir an ein Weizenkorn, 2-3 Millimeter groß, weiß nicht wie viel, genau, wahrscheinlich auch unterschiedlich. Dieses Weizenkorn hat der Jesus selber gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber dann bringt es auch viele Frucht. Und wenn ich dieses Weizenkorn in die Erde lege, dann kommt es einmal in die Dunkelheit hinein, es sieht nichts mehr und wir sehen es auch nicht mehr. Und dieses Weizenkorn löst sich auf. Da bleibt nichts mehr von übrig. Wir werden es hinterher nicht mehr sehen. Aber was passiert mit diesem Weizenkorn? Ganz erstaunlich. Zunächst ein Würzelchen nach unten. Und dann kommt der Halm zunächst einmal ganz klein raus aus dieser Erde. Und jetzt sind in diesem Weizenkorn enorm viele Dinge gespeichert. Gleichungen und jede Menge und viele andere Dinge. Warum? Dieses Weizenkorn ist nämlich nicht egal, ob ich es in einer Ecke sähe, wo viel Wind ist oder wo wenig Wind ist, wie die Bodenbeschaffenheit ist und so weiter. Nein, das Weizenkorn weiß das. Und wenn man ein Weizenkorn, glaube ich, in der Mitte durchschneidet, dann hat man die Abbildung der kommenden Ehre da drin zu sehen. Mikroskopisch fein. So, und dieses Weizenkorn weiß genau, wann es Knoten bilden muss. Denn der Halm, der wird ja immerhin so groß. Es weiß genau, wann es das entwickeln muss. Es weiß genau, wann es oben das ganze Werk draufsetzen muss, nämlich die Ähre. Und es weiß genau, wie viele Körner es bringen muss. Jedes Weizenkorn. Und wisst ihr, in diesem winzigen Weizenkorn ist so viel enthalten an Informationen, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Denn das Weizenkorn muss ja auch, wenn es groß geworden ist, oder dieses Korn, den Wind aushalten, den Regen aushalten, den Sturm, alles, was so kommt. Muss alles aushalten, muss trotzdem wachsen und muss oben die schwere Ähre draufbringen und halten können. Und wisst ihr, da bleiben 60, 80, manchmal 100 Körner übrig. Ich habe mir manchmal den Spaß gemacht, habe mir so eine Ähre gezählt, wie viele Körner drin sind. Und es ist in der Tat, in manchen Körnern sind wirklich 100 Körner drin. Und dieses Weizenkorn, was unten verfault, wo nichts mehr von übrig bleibt, bringt eine solche große Frucht hervor. Und deswegen bedeutet das auch, wenn wir opfern, dass wir unser Leben letztendlich als ein Ganzopfer dem Herrn hingeben, dass wir ihm gehörig leben. Das ist der Auftrag eigentlich, den wir haben. Und wisst ihr, ich habe das schon gesagt, ich habe ein bisschen mit Sicherheit noch Luft nach oben. Da sind noch der ein oder andere, wo ich durchaus dran arbeiten darf, wo ich draus arbeiten muss. Und wisst ihr, dieser Leib dem Herrn, dieses lebendige Opfer, das hat Augen. Die Augen sind das Fenster unseres Leibes, unserer Seele, alles. Und was wir mit den Augen machen, ist nicht egal. Ich kann mir einen Fernsehfilm angucken, absolut das Letzte. Ich kann mir auch einen schönen Film in der Natur anschauen. Was mache ich damit? Ich will jetzt nicht noch krasser dass die Dinge sagen, was mache ich mit den Ohren? Die Ohren hören alles, sie nehmen alles auf. Es ist nicht egal, was ich höre. Ob ich Gutes oder ob ich Schlechtes höre. Genauso gut ist es nicht egal, was ich mit den Augen lese. Gutes oder Schlechtes. Wenn ich die Illustrierten lese, weiß ich, was im Königshaus passiert oder was da passiert, was die Firmensternchen machen. Wenn ich die Bibel lese, dann lebe ich etwas vom Leben. Das, was mein Leben ausmacht und was mein Leben auch in der Ewigkeit ausmachen soll. Wie ist es mit unserem Mund? Wir können fluchen damit auf der einen Seite, können einen so richtig runterputzen, aber wir können mit dem Mund auch andere trösten, ihm Mut zu sprechen, ihnen etwas Wunderschönes sagen. Und genauso geht es mit unseren Händen, die sind uns gemacht zur Arbeit. Und Gott hat uns die Arbeit geschenkt, das ist ein Segen. Arbeit ist ein Segen. Schon im Paradies durften die Menschen arbeiten. Und wisst ihr, ob ich mit dem Bleistift arbeite oder mit der Spitzhacke oder was weiß ich auch immer, ist eigentlich egal. Aber ich kann mit der Hand auch jemanden schwer verletzen. Ich kann ihm eine Ohrfeige geben und der hat 3 Tage noch Zahnschmerzen hinterher. Und ich kann vielleicht ein kleines Kind trösten, das hingefallen ist. Ach, ist nicht so schlimm. Kann er Menschen trösten, kann ihn streichen, kann ihm wirklich etwas Gutes tun. Das können wir mit unseren Händen. Und wie ist es mit unseren Füßen? Wir können da hingehen, da wo eigentlich um 11 Uhr oder um 12 Uhr abends erst offen gemacht wird und was man eigentlich tagsüber nicht sehen kann, das geschieht eigentlich nur im Dunkeln. Oder wir gehen in den Gottesdienst, in die Bibelstunde oder irgendwo anders hin. Wisst ihr, ich habe das einmal sehr krass erlebt, ist schon viele Jahre her. Da musste ich mit meinem Freund irgendwo in eine Kaschemme gehen, die erst um 11 Uhr abends aufmachten. Er musste für seinen Sohn irgendetwas erledigen und er sagte, kannst du nicht mitgehen? Ich brauche einen Beweis, ich muss jemanden haben, der das auch mitbekommt. Dann bin ich mitgegangen und habe mich dahinter hingestellt, als er mit der Wirtin da verhandelt hat. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Da schien das Licht in das Gesicht dieser Wirtin und dann habe ich einen Schrecken bekommen. Ich habe deren Augen gesehen, die waren wie tot. Vollkommen tot. Die bewegte sich alles schön, aber da war kein Leben in den Augen drin. Absolut tot. Wenige Tage später kam die Jugend von der Gemeinde und hat geübt für die Hochzeit unserer Tochter. Und da war Leben in den Augen. Ist ihr, da war Feuer drin. Und da ist mir dazu aufgefallen, dass die Augen sehr, sehr viel aussagen. Und dass es nicht egal ist, was wir machen. Dass es durchaus Unterschiede gibt. Und wisst ihr, so soll unser Leben ein heiliges, dem Herrn wohlgefälliges Leben sein. Und das ist einfach die Frage an mich persönlich. Trau Gott, wie steht es eigentlich mit dir? Stimmt das immer so in allen Punkten? Bei euch wahrscheinlich schon. Ihr könnt euch die Frage auch selber stellen. Aber die Bibel sagt doch, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit dem Kreuz. Auch das muss man sehen. Und dann heißt es, dann soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Unser Opfer, unser lebendiges Opfer soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Aber was ist vernünftiger Gottesdienst? Ich denke, es ist wunderschön, wenn eine gute Liturgie da ist. In den Kirchen ist das noch ausgeprägter. Wenn die Musik da ist, der Chor singt. Ich freue mich immer, wenn der Chor hier singt. Ich mag Musik sehr gerne. Wenn eine schöne Andacht und Stille ist. Wenn die Opfergaben, die Stimmen, die müssen ja auch sein, die muss ja irgendwie unterhalten werden. Aber ist das wirklich ein vernünftiger Gottesdienst? Ich glaube, ein vernünftiger Gottesdienst ist die ganze Hingabe meines Lebens an den Schöpfer. Das heißt, umgekehrt, ihn zu lieben, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken, ihm zu dienen, ihn anzubeten. Das ist eigentlich der vernünftige Gottesdienst. Wisst ihr, dieser Gottesdienst ist nur möglich, wenn wir die Dinge dieser Welt auch absagen. Wenn sie nicht im Vordergrund stehen, sondern wenn sein Wort und das, was er uns sagt, letztendlich im Vordergrund stehen. Und der Jesus ist für uns, für dich und für mich, für die Sünden der Welt gestorben. Für mich ganz persönlich. Ist es nicht auch mein Dienst, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen? Wenn er alles gegeben hat, sollen wir nicht auch ihm wirklich leben? Und vernünftiger Gottesdienst ist mit Sicherheit nicht nur an Sonn- und Feiertagen, nicht nur in der Bibelstunde, sondern vernünftiger Gottesdienst ist letztendlich auch in allen profanen Arbeiten. Wisst ihr, wenn die Hausfrau die drei Kinder hat, das Mittagessen macht, in der Suppe rührt oder was weiß ich auch immer macht, auch dann kann sie die Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Sie kann mit ihm beten, sie kann Lieder singen. Auch da kann sie vernünftiger Gottesdienst wirklich sein. Das ist also nicht hier von dem Saal abhängig. Dann heißt es, passt euch nicht dieser Welt an, sondern erneuert euch durch euren Sinn. Und hier kommt etwas in Sinn, was hier im Urtext steht, nämlich Metamorphose. Ich habe mich manchmal geärgert, wenn die Raupen an den Blumen sind. Da haben wir die grünen Dinger, die da rumkrabbeln oder manchmal haben sie auch eine andere Farbe. Die fressen mir nämlich die Blumen kahl. Und die Blumen, die gedeihen dann halt nicht so. Aber wisst ihr, aus dieser Raupe, die vielleicht so groß ist, irgendwann im Spätsommer, im Herbst, sucht sie sich einen Platz aus, wo ruhig ist, wo sie überwintern kann. Und dann wird aus dieser Raupe plötzlich ein Kokon. Und in diesem Kokon geschieht etwas Außergewöhnliches. Alles, was die Raupe ausmacht, zerfällt in sich. Da bleibt nichts von übrig. Sondern diese Raupe verwandelt sich komplett in ein ganz anderes Wesen. Nicht in ein kriechendes, gefräßiges Tier, was die Blumen wegfrisst, den Kohl oder was weiß ich auch immer wegfrisst, sondern sie verwandelt sich in ein Wesen, das fliegen kann. In einen Schmetterling, einen Admiral, einen Kohlweißling, einen Zitronenfalter oder was weiß ich auch immer. Das ist ein derartig großes Wunder, wenn ich darüber nachdenke, was da passiert in diesem Kokon, in dieser Zeit, wo eigentlich nichts zu sehen ist. Und doch wird eine Verwandlung, findet da eine Verwandlung statt, die ungeheuerlich ist. Und letztendlich ist es auch in unserem Leben so, da wir dem Herrn Jesus unser Leben gegeben haben, findet eine Verwandlung auch in unserem Leben statt. Und das ist ein Lebensprogramm. Das ist nicht auf einmal, das ist ein Lebensprogramm, was fortwährt, bis wir einmal hier unsere Augen schließen, bis wir wirklich vollkommen gemacht werden in ihm. Gott sieht uns in ihm, in seinem Sohn, als makellos, als vollkommen, als komplett an. Und das ist das große Wunder, dass es diese Metamorphose oder die Bekehrung, möchte ich immer sagen, sollten wir eigentlich alle erleben. Und hier geht es doch nicht nur um bestimmte Handlungen oder um Gewohnheiten, die wir letztendlich abgeben, sondern um ein Denken von Grund auf anders oder anderes Denken. Dass wir uns von seinem Wort her und von ihm her eigentlich das Denken angewöhnen. Was würde Gott letztendlich dazu sagen? Was ist seine Meinung letztendlich dazu? Und wisst ihr, deswegen brauchen wir die Trennung eigentlich auch ein Stück von der Welt. Wenn wir unseren Äon sehen, und die Zeit, in der ich lebe, ist ja doch schon ein paar Jahre, dann merken wir, dass dieser Äon oder dass diese Zeit total schlecht geworden ist. Die ist von einem Rinnsal zu einem Bach, zu einem Strom geworden, wie es schlimmer nicht sein kann. Und der Fürst dieser Welt, Satan, ist eben der Beherrscher dieser Welt, der alles zerstören will und alles, was göttlich ist. Das müssen wir so sehen. Und wisst ihr, in der Paradies fing das schon an, sollte Gott gesagt haben. Und genau die Methode braucht er heute auch noch. Sollte Gott gesagt haben, dass man unbedingt einen Trauschein braucht, um zusammen zu schlafen. Sollte Gott gesagt haben, dass man ein Kind bis zu einem bestimmten Alter nicht abtreiben kann. Die offizielle Zahl der Abtreibungen in Deutschland liegt bei ungefähr 100.000 im Jahr, ohne Dunkelziffer. Das heißt, jedes Jahr wird in Deutschland die Einwohnerzahl von ganz Pforzheim abgetrieben, Jahr für Jahr. Und ich denke, Gott wird uns dazu noch etwas zu sagen haben. Da bin ich letztendlich sicher, das müssen wir so sehen. Und sehen wir auch nicht die weltlichen Dinge in vielen anderen Dingen, ich will jetzt gar nicht viele andere Dinge aufzählen, denken wir an die Politik, Eine Politik, die ungöttlich ist, in der wir leben. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Das ist leider so. Denken wir an unsere Kleidung. Also ich sehe gern, wenn er mal gut angezogen ist, ist das nicht. Ich ziehe mich auch nicht wie Lump an, das ist noch nicht damit gesagt. Aber muss ich mich so anziehen, dass möglichst alle Teile von mir zu sehen sind? Und das ist, denke ich, nicht unbedingt nötig. Denken wir an die Künste, denken wir an die Musik. Bei mir läuft das Radio nicht den ganzen Tag, könnt ihr ganz sicher sein. Wenn ich was hören will an Musik, dann habe ich normalerweise eine CD drauf, die ich kenne und die ich auch hören möchte. Und zwar mit einem guten Klang. Und wisst ihr, wenn ihr im Radio das hört, dann hört man nur bum, 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 bum. Und das, was im Radio gezeigt wird, ist eigentlich nur Lärm, aber keine Musik mehr. Ich sehe das wenigstens so. Das ist leider in unserer Zeit so. Denken wir an das Malen. Wenn er zu mir zu Besuch kommt, steht er wenigstens 20 Bilder im Wohnzimmer, die ich selber gemalt habe. Ich kann heute nicht mehr malen, aus gesundheitlichen Gründen ist das nicht mehr möglich. Aber wenn ich heute Malerei sehe, dann sage ich mir, die Leute müssen irgendwie einen Tick haben. Das ist keine Malerei, das ist nur ein Geschmiere, sonst nichts mehr. Da ist nichts Vernünftiges da. Wenn ich male, male ich gegenständlich, fotografisch genau, wenn möglich. Das ist leider so. Denken wir an die Medien, an die Filme, was heute gezeigt wird. Ich kann heute im Internet alles sehen, was ich will. Deswegen habe ich kein Internet. Und ich habe auch kein Fernsehen. Ich habe zwar einen Bildschirm, da kann ich mir Filme ansehen, aber die kann ich aussuchen. Da suche ich mir das aus, was ich sehen möchte und was vernünftig ist. Und ist ja, so ist die Selbstverwirklichung eigentlich auch heute zu sehen. Meine Bibel sagt, das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es gibt nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Und männlich und weibliche haben eine ganz bestimmte Struktur, weil sie anders angelegt sind. Sie haben einen anderen Knochenbau, sie haben eine andere Muskulatur und so weiter. Wenn ich als Mann Frau werden will oder als Frau Mann werden will, wie das heute üblich ist, dann gehe ich einen Weg, der absolut zu verwerfen ist. Er ist nicht nur teuer, weil ich das ganze Leben Hormontabletten und Zeugs nehmen muss. Und vor allen Dingen, weil diese Menschen, fast alle, an Drogen, an Alkohol kommen und die höchste Selbstmordgefährdung haben. Auch das muss man sehen. Gott hat uns genauso gehalten, wie wir wollen. Wir haben nicht männlich, weiblich verschieden, wie das heute in den Anzeigen steht. Nein, wir haben nur männlich und weiblich. Und da gehe ich auch nicht von ab. Da könnt ihr ganz sicher sein. Gott hat das so gewollt. Und das schon seit mehreren tausend Jahren. Auch das muss man hier so sehen. Der Satan übt seine Macht in den reichen Gewalten, Mächten und Herrschaften aus, so sagt der Epheserbrief. Und er verführt die Menschen heute im Wesentlichen auch durch den Reichtum. Ich habe in meiner Jugendzeit hatten wir fast nichts. Wir waren froh, wenn wir überhaupt was zu essen hatten. Und wir waren trotzdem glücklicher als heute in dem Wohlstand. Der Wohlstand ist nicht unbedingt uns zum Vorteil geworden, sondern auch zum Verhängnis. Wir setzen unsere ganze Kraft auf den Wohlstand, mehr haben, mehr wollen, mehr erreichen können und viele andere Dinge. Und vergessen dabei eigentlich, dass wir auch eine Ewigkeit vor uns haben. Das müssen wir auch so sehen. Und liebe Geschwister, Satan, der verführt uns durch die Sorgen, durch Weisheiten, durch die Philosophien der Welt und durch sein ungöttliches Wesen. Und ich sage euch noch etwas. Satan macht auch von der Gemeinde nicht Halt. Wisst ihr, er schleicht sich ein durch falsche Lehre, er schleicht sich ein durch falsche Musik. Ich bin nicht gegen Lobpreis. Lobpreis ist etwas Wunderschönes und das mag Gott auch. Sondern heißt, singet und spielt lieblich dem Herrn in euren Herzen. Gott möchte, dass wir ihm lieblich dienen. Und Lobpreis kann in jeder Situation ganz plötzlich geschehen. Aber Lobpreis darf nie ein Programmpunkt sein in der Gemeinde. Und viele Gemeinden haben dadurch Schiffbruch erlitten, weil sie das zum Programmpunkt gemacht haben und weil sie den Lobpreis über alles gesetzt haben. Und genauso gut ist es mit der falschen Lehre, dass Dinge hineinkommen, dass man sie gar nicht merkt. Ganz unterschwellig, so ganz fein. Satan ist nicht so dumm. Wisst ihr, wenn ich einen 50-Euro-Schein gebe, der falsch ist, total falsch ist, dann würde er sagen, stimmt nicht, kannst du behalten. Aber wenn ich einen gut gefälschten gebe, dann wird er das gar nicht merken. Es sei denn, du bist ein Fachmann, bist gerade bei der Sparkasse beschäftigt, dann kann man diese Feinheiten letztendlich sehen. Ach, das Papier, das stimmt nicht. Alles andere stimmt vielleicht, das Papier nicht. Oder der Streifen ist ein bisschen versetzt, der drin ist, und viele andere Dinge. Und die falschen Dinge zeigen uns auch, dass es echte gibt. Und Satan ist bemüht, uns diese falschen Dinge unterzuschieben, und zwar so schein und so wunderschön getarnt, dass man das kaum merkt. Und deswegen ist es ganz wichtig in der Gemeinde, dass Menschen da sind, die wirklich das Wort kennen und die wirklich dahinter stehen, dass diese Lehre sauber ist. Ich persönlich glaube an Gottes Wort vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Und das soll unser Maßstab sein in allen Dingen, dass wir uns nach diesem Wort richten. Die Unterscheidung der Geister ist heute eines der wesentlichen Dinge, die in der Gemeinde wichtig sind. Und deswegen sollen wir uns davon mit diesen weltlichen Dingen nicht prägen lassen. Aber wir sind dennoch in diese Welt hineingepflanzt und gesetzt. Das hat auch einen guten Grund. Wir sollen nämlich durch unser Leben, durch unser Verhalten auch der Welt deutlich machen, dass sie Sünde ist. Dass die Sünde einfach da ist und dass es anderes gibt. Und wir sollen den willigen Menschen, die darauf eingehen, zeigen, was Gott uns in seiner Gnade anbietet. Dass er allen Menschen anbietet, umzukehren, frei zu werden von Bindungen, von Sünde, von Schuld, von allen Dingen. Und dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ein ganz neues Leben finden können. Wir haben es schon in der Einleitung auch wunderschön gehört. Wir sollen einfach die Menschen ermuntern zur Umkehr und zur Nachfolge Jesu. Ihnen Mut dazu machen. Umgestalten werden sollen wir. Wenn der Heilige Geist uns prägt und umgestaltet in sein Wesen, das Wesen Jesu, dann, aber auch nur dann können wir letztendlich prüfen, was der Wille Gottes ist. Als Menschen in der Welt können wir das gar nicht prüfen und gar nicht letztendlich beurteilen. Und das Prüfen hat zu tun mit unserem Denken, mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft. Also ihr könnt ruhig im Flur nachschauen, da hängt nicht mein Verstand an der Garderobe, den habe ich mit. Und den sollen wir auch gebrauchen, den sollen wir nicht wegtun, sondern wir haben den Verstand bekommen und die Vernunft, dass wir in jeder Lage den Herrn fragen können auch, was in dieser oder jener Situation richtig und vollkommen ist. Erst ein erneuerter Verstand, eine erneuerte Vernunft können erkennen, was Gottes Wille ist. Und er muss in jeder Situation, in jeder Lage neu erfragt werden. Täglich neu letztendlich. Und der ist auch für jeden Menschen anders. Kommt darauf an, ob ich Mann oder Frau bin, ob ich in einer Familie bin, ob ich solo bin, welchen Beruf ich habe, welche Ausbildung ich habe. Das sind alles Dinge, die da mit hineinspielen. Aber wo ich fragen muss, Herr, was ist jetzt in dieser Situation eigentlich dran? Und wisst ihr, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und habe mir einen Computer gesetzt und habe das Konzept hier geschrieben, da passierte Folgendes, dass der Computer streikte. Ich war fast fertig. Und ich selber kann nicht mehr schreiben. Ich kann also keine Karte oder sowas mehr schreiben, aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin also auf den Computer angewiesen. Und dann habe ich gesagt, Herr, du hast mir doch gezeigt, letztes Mal, als ich hier war, dieses Thema zu nehmen. Und das möchte ich auch den Geschwistern sagen. Und jetzt streikt der Computer. Ich kann nichts ausdrucken, ich kann gar nichts mehr machen. Und ich habe auch keine Ahnung davon, kann ich auch sagen. Ich habe null Ahnung von solchen Dingen. habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Da habe ich gesagt, Herr, du weißt doch, dass ich den Ausdruck brauche. Aber ich habe dann probiert, funktionierte nicht. Bin dann einkaufen gegangen, habe dann nochmal probiert, war wieder kalt geworden alles. Und da kam mir doch die Idee, Herr, ich brauche das Gerät, ich muss das irgendwie haben. Und da kam mir die Idee, sagt, frag den Nachbarn. Da kam der Nachbarn, hat sich angeguckt, in 2 Minuten verlief der Computer wieder. Ich konnte das ausdrucken. Also Gott hilft dann auch, dass wir ihn fragen in bestimmten Situationen, Herr, was ist eigentlich dran, was sollen wir tun? Ich bin am Ende. Und es ist nicht so, dass mancher Mensch irgendwann an einem Ende angelangt ist. Ich bin am Ende, Herr, was ist? Ich komme nicht mehr weiter. Und dann dürfen wir ihn fragen und das ist das Wunderschöne. Aber dieser Wille Gottes muss immer wieder neu erfragt werden. Und zwar in dem Guten, dem Wohlgefälligen und dem Vollkommenen. Das Gute ist alles, was uns Gottes Wort offenbart. Das ist das Wichtige, ist die Basis. Sein Wort ist die Basis letztendlich für alles. Das ist alles, was die Werke des Glaubens fördert. Es können auch viele Dinge sein, es können Schriften sein, es können Predigt sein, es können andere Dinge sein. Und das Gute ist alles, was Früchte des Heiligen Geistes wachsen lässt. Dass sie zur Reife kommen. Das Wohlgefällige ist alles, was vor Gott angenehm ist. Die Bibel sagt an vielen Stellen, die Bruderliebe. Die Liebe zu den Menschen überhaupt. Ja, sogar die Feindesliebe. Auch das ist vor Gott wohlgefällig. Hebräerbrief heißt, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Dinge gefallen dem Herrn wohl. Das ist wohlgefällig. Wohlzutun und mitzuteilen. Und das Vollkommene, der lässt sich durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten und bringt Frucht. Der Jesus sagt den Jüngern in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, so wie der Vater im Himmel auch vollkommen ist. Das ist ein ganz großer und ein ganz hoher Maßstab. Vollkommen sein. Kein Mensch, behaupte ich einmal, wird auf dieser Welt vollkommen sein. Wir werden vollkommen gemacht, wenn der Jesus wiederkommt. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, wenn er wiederkommt, um die Gemeinde zu holen, dann sind wir vollkommen gemacht in ihm. Und auf diese Zeit dürfen wir uns letztendlich freuen. Und vollkommen ist letztendlich alles, was Gottes Absicht entspricht. Und Gottes Absicht erfahre ich vor allem in seinem Wort, im Gebet und manchmal auch in Gesprächen mit den Geschwistern, den Brüdern, mit den Schwestern und manchmal auch durch Ereignisse, die Gott in meinem Leben zulässt. Ich möchte uns noch einmal den Abschnitt lesen. Ich ermahne euch nun, Brüder oder Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amen.